Zu Beginn dieser Folge möchte ich heute auf ein Crowdfunding-Projekt hinweisen, das Milch und Kultur sehr am Herzen liegt. Südlich von Leipzig liegt das kleine Dorf Pödelwitz, das vor 5 Jahren vom Abriss für den Kohleabbau gerettet wurde. Seitdem engagiert sich vor Ort eine Gruppe von Menschen für ein aktives gesellschaftliches Leben im Rahmen der Initiative Pödelwitz hat Zukunft mit der Vision von einem modernen sozial-ökologischen Vorzeigedorf. Noch immer gehören fast alle Häuser in Pödelwitz der MIPRAG, der Braunkohlegesellschaft. Doch nun haben die Bewohner die Möglichkeit, einen Vielseithof zu kaufen, um dort ihre Vision von einem inklusiven Hofprojekt umzusetzen. Auf dem ca. 1 Hektar großen Grundstück könnte durch die Sanierung und Neubau ein zentrales Element für ein lebendiges und vielfältiges Dorf entstehen, das Hofprojekt Vielseithof. Dieser soll ein Ort für inklusive Wohnmöglichkeiten, Betriebe, ambulante Betreuung, Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf und gemeinschaftsgetragene Initiativen werden. Auf der Website pödelwitz.de gibt es weitere Informationen zu dem Projekt und den Unterstützungsmöglichkeiten. Ein Spendenlink ist außerdem in den Shownotes zu dieser Sendung verlinkt. Nun aber viel Spaß mit der Folge Milch und Kultur mit Ole Nymann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Ole Nymann, Autor, Podcaster. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Abend, danke dir.
Seit kurzem bist du Kinderbuchautor, darüber werden wir heute sprechen. Aber zunächst geht's los mit einer weiteren Folge. Kurze Frage, kurze Antwort, es geht los. Lieber mit Ulf Poschert einen Artikel schreiben oder lieber mit Julian Reichelt über eine TV-Zulassung sprechen?
Letzteres, man kann sie mir absprechen.
Alkohol oder Zigaretten?
Alkohol.
Welche Einladung hast du schon abgesagt? Podcast, Veranstaltungen, warum?
Podcast glaube ich nicht, aber kürzlich wurde ich von der Bundeswehr angefragt, ob ich da nicht diskutieren mag und habe das einfach unbeantwortet entsorgt, die Mail.
Okay, Becker Lutze möchte ich sagen, dass...
Dass er hoffentlich bald pleite geht.
Im öffentlichen Rahmen dein angenehmster Gesprächspartner und angenehmste Gesprächspartnerin bisher?
Du.
Na klar. Unangenehmste Gesprächspartner oder unangenehmste Gesprächspartnerin in öffentlichem Rahmen bisher?
Heike Goebbels.
Wer ist das?
Oder Goebel? Ich weiß schon wieder nicht. Ach, das ist so eine sehr nette Dame von der FAZ, die ich kürzlich im Presseclub treffen durfte, die auch immer ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, irgendwelchen Leuten das Bürgergeld zu kürzen oder so.
Okay. Das Lied habe ich zuletzt gehört. Das kennst du schon vom letzten Mal.
The Emptiness Machine von Linkin Park war das letzte Lied.
Okay, und findest du gut, dass eine neue Frontsängerin da ist?
Ja, also sie singt hervorragend und ehrlich gesagt auch live besser als Chester Bennington wahrscheinlich seit 2004 oder so noch gesungen hatte.
Dein letzter Konzertbesuch war?
Ich glaube AC/DC.
Ah ja. In Dresden?
Nee, ja, doch, ja, doch, Dresden. In Dresden. In
der und? Rinne. Hat sich gelohnt?
Ja, es ist schon sehr beeindruckend, doch, also Angus Young noch live zu sehen. Also jetzt muss man gestehen, dass gesanglich doch schon abgebaut worden ist, aber das haben ja schon alle zu Genüge berichtet. Aber Angus Young spielt zwar vielleicht Thunderstruck nicht mehr so schnell wie noch in den späten 90ern, aber es ist immer noch sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Studio Kindler ist?
Immer wundervoll, es ist immer wundervoll, dort eingeladen zu werden und auch sonst stets hörenswert.
Wir sprechen heute über ein Kinderbuch. Du bist nämlich seit kurzem nicht nur Autor eines Buches über Influencer, sondern auch Kinderbuchautor. Zusammen mit Wolfgang M. Schmidt hast du ein Kinderbuch verfasst. Zunächst die Frage, warum schreibst du ein Kinderbuch mit Wolfgang M. Schmidt?
Nun, wir hatten bei unserem Podcast über ein Kinderbuch von Carsten Maschmeyer mal gesprochen. Das ist jetzt schon wieder so gute 2 Jahre her. Und damals fanden wir, dass das Ganze ein großes Trauerspiel ist einerseits, weil es natürlich literarisch extrem schlecht war. Also ich zitiere immer gern den Satz, guck mal, der neue Tesla in Perlmutt weiß, fett. Ja, das sind Sätze, die möchte kein Kind, das alle Tassen im Schrank hat, lesen. Und ideologisch war es aber natürlich auch extrem abstoßend, ne? Also so eine Geschichte über eine bunt zusammengewürfelte Truppe Schüler, die dann zusammen Millionäre werden, ja, das ist wahnsinnig realistisch und zeigt den Kindern schon mal, in welche Richtung es später geht im Erwerbsleben. Und das fanden wir so albern, dass wir gesagt haben, es bräuchte doch ein interessantes Kinderbuch über Ökonomie, aber von links. Und deshalb haben wir uns dann entschlossen, eine Kindergeschichte, eine Abenteuergeschichte zu erzählen über die Entstehung und das Wesen des Kapitalismus.
Jetzt sagst, ist das ja ein Satz von dir, dass du sagst, jetzt möchte kein Kind lesen. Tesla, was hast du gesagt? Tesla in Perlmutt-Weiß.
Fett.
Fett. Warum denn nicht? Also vielleicht gibt's Kinder, die wollen das lesen. Aber warum findest du das, dass das kein Kind lesen sollte? Oder warum interessiert das Kinder nicht, nach deiner Ansicht?
Also erstmal, weil es unglaublich fantasielos ist. Also das, also mit dem konfrontiert zu sein, was einen eh schon permanent umgibt, ist ja relativ langweilig. Also die Kinderliteratur lebt ja eigentlich schon davon, dass sie auch, wenn sie interessant ist, andere Welten eröffnet. Also dass selbst dann, wenn sie in der Realität spielt, sie doch einem etwas bis dahin Ungesehenes eröffnet. Also auch, was weiß ich, natürlich Charlie in der Schokoladenfabrik oder so spielt zwar in der Realität, hat aber trotzdem etwas Fantastisches. Oder eine Pippi Langstrumpf spielt ja auch an sich in der Realität, aber überschreitet diese dann doch permanent und zeigt selbst, was weiß ich, im Inneren eines hohlen Baumes noch ein kleines Abenteuer auf. Und hier ist es einfach so gewesen, dass man den Kindern die ökonomische Welt, die die Kinder umgibt, ihnen diese Welt zeigt und sie mit völlig falscher Ideologie indoktriniert, nämlich damit, dass man eigentlich nur da diese eine findige Idee zu haben braucht und schon ist man ein paar Monate später Millionär. Und die Realität sieht natürlich für die meisten Kinder anders aus. Sie dürfen sich einstellen auf ein Erwerbsleben voller Härten, wo sie, wenn es gut läuft, noch verhältnismäßig gut wegkommen und in Anführungszeichen nur 40 Stunden plus An- und Abfahrt die Woche ihrer Zeit hergeben, um andere reicher zu machen. Und für diejenigen, die das schlechter aussieht, heißt es dann natürlich in prekären Scheißjobs schuften. Und jetzt mittlerweile darf man ja zum Beispiel, wenn man im Bürgergeld steckt und aufstocken muss, dann jeden Tag noch 3 Stunden hin und her pendeln. Also das ist ja einfach die Realität, die die jungen Leute erwartet. Und von daher ist es einerseits sehr fantasielos, andererseits aber auch eine Verklärung der Zustände, die die allermeisten Kinder später im Erwerbsleben erwarten wird.
Wenn du den Begriff Ideologie benutzt, was meint er bei dir?
Dieses ganz Triviale, also so unter Linken wird die Ideologie oftmals übersetzt mit falsches Bewusstsein. Und das ist schon genauso trivial, wie ich es meine. Also, dass man auf die Welt blickt und eigentlich lauter falsche Anschauungen über die Welt hat. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, wovon das Alltagsbewusstsein so durchdrungen ist. Ja, also so Sätze wie ohne Fleiß kein Preis oder was weiß ich, sind ja einfach die Anschauungen, die fast jeder im Alltag hat, aber die natürlich total falsch sind, weil die meisten Menschen strengen sich ja an und erringen trotzdem niemals einen Preis. Und um unter anderem solche ideologischen Momente anzugreifen, haben wir auch dieses Buch geschrieben. Und auch darüber hinaus soll man doch ein bisschen was über Marktwirtschaft und Lohnarbeit lernen.
Wir tauchen mal ein in das Buch. Es heißt Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Wie kommst du zu dem Titel? Und vielleicht kannst du mal die Geschichte anteasern. Wir müssen ja heute nicht alles verraten, aber wir können mal ein bisschen verraten vielleicht.
Ja, ich habe ja schon gesagt, das ist ein kapitalismuskritisches Kinderbuch. Und der Titel heißt Die kleinen Holzdiebe. Ja, das ist der erste Teil des Titels, weil es um Holzdiebe geht. Es geht um zwei Kinder, Karl und Rosa heißen die zufälligerweise. Und die führen bis dahin ein relativ uninspiriertes, einfaches Leben auf der Insel Feudalia. Sie müssen dort hart arbeiten bei ihren Eltern auf dem Hof. Sie haben eigentlich relativ wenige soziale Kontakte, weil man nur ab und zu mal so in die Stadt fährt, um auf dem Markttag ein bisschen Zeugs zu verkaufen. Aber ansonsten hat man eigentlich zu anderen Kindern relativ wenig Kontakt. Und das ist erstmal das recht triste Leben dieser Kinder, dass sie versuchen, ein bisschen abenteuerlicher zu gestalten, indem sie halt beispielsweise im Wald spielen und dort mit Holz, einerseits mit Holz spielen, aber auch das Holz auflesen, um was ja zu verfeuern zu haben, ja, dass man nicht in der Kälte sitzt im Winter. Und eines Tages gehen sie in den Wald, wollen wieder Holz aufsammeln und auf einmal ist dort ein Schild, das ihnen verbietet, weiterhin in der bis dahin etablierten Form Holz zu sammeln. Und das ist dann der Moment, wo sie zu Dieben werden, also wo das, was vorher erlaubt war und was selbstverständlich zu ihrem Leben dazugehörte, auf einmal verboten ist und sie nicht mehr über ihre Lebensmittel selbst frei verfügen, sondern sie Holz nur noch bekommen, wenn sie es kaufen, weil das Holz im Privateigentum anderer Leute verwandelt worden ist. Also das, was vorher niemandem und damit gewissermaßen auch allen gehört hat, wo jeder sich was von nehmen durfte, solange er es jetzt nicht übertreibt, solange er nicht eigenhändig die Bäume abholzt, das wird auf einmal im Privateigentum verwandelt und Das bedeutet dann letztlich, dass sie nicht mehr selbst darüber verfügen, sondern dafür Geld hergeben müssen. Ansonsten gelten sie eben als Diebe. Und das ist der erste Teil des Titels. Und das andere ist das Rätsel des Juggernaut. Das Juggernaut ist so eine Formulierung, die man bei Marx immer wieder findet. Er spricht immer vom Juggernautrat des Kapitals, was quasi alles platt macht. Und das ist so ein indischer Zeremonienwagen, der, so lautet die Legende, wenn so schwer ist, dass wenn er einmal in Bewegung gesetzt wird, nicht mehr aufzuhalten ist. Und es gibt am Anfang des Romans so eine kleine Traumsequenz, wo so ein Juggernautrat alles platt walzt und daher der Titel.
Ja, es gibt mehrere, sage ich mal, Bedeutungen, ne, des Juggernaut. Ich habe es gefunden als unaufhaltsame Kraft, die alles vernichtet, was ihr im Wege steht. Dann dieser Zeremoniewagen, der auch zu Ehren Gottes, glaube ich, ne, benutzt wird. Oder
ich kenne mich ehrlich gesagt da in der indischen Zeremonienwelt nicht so gut aus. Also ich kenne das wirklich.
Das kann ja auch
so
jeder selber herausfinden.
Als Marx
kam schon gut genug Hinweise darauf gegeben. Genau, damit geht's los. Vielleicht damit die Frage verbunden, warum habt ihr euch Kinder als Protagonisten und Protagonistinnen ausgesucht? Karl und Rosa heißen die Kinder.
Nun ganz einfach, also wenn man ein Kinderbuch schreibt, also wenn man sagt, man möchte junge Leute ansprechen mit einer Geschichte, dann braucht es Identifikationsfiguren, die zumindest in einem ähnlichen Alter sind. Ja, ob die jetzt genauso alt sind, ja, ob die jetzt hier 11 sind, 12 sind, 10, die das lesen und dann wiederum die Protagonisten, das ist ja wurscht, aber es sollte so in einem relativ ähnlichen Rahmen sein. Und das war uns auch sehr wichtig, dass die Kinder wirklich die handelnden Akteure sind. Also die werden zwar auf der einen Seite in so eine neue Gesellschaftsordnung hineingeworfen. Dass der Wald verkauft wird, ist ja nur der Anfang einer größeren Transformation. Die Familie wird in die Stadt getrieben, in die Fabriken und muss dort arbeiten gehen und arbeitet nicht wie früher auf den Feldern. Das heißt, hier ist zwar einerseits die Familie so ein bisschen Manövriermasse des Staates und des Kapitals, will sich dann aber auch dagegen wehren. Und tut das dann auch. Und das ist vor allem das, was die Kinder tun, also dass die Kinder verstehen, dass irgendetwas an dieser Ordnung ihnen nicht ganz geheuer ist und dass sie dann anfangen, einen Plan zu entwickeln, wie man sich gegen diese Übermacht des Kapitals wehren kann. Und das ist für Kinder nur dann interessant, wenn es auch tatsächlich Kinder sind, die da handeln. Und ich finde das auch gar nicht so unrealistisch, weil das Ding ist ja, ich habe ja anfangs gesagt, diese ganzen ideologischen Momente, so Floskeln wie ohne Fleiß kein Preis oder so, die sind ja bei Erwachsenen extrem stark verbreitet. Und Kinder sind ja eigentlich die, die noch am ehesten dazu bereit sind, das zu hinterfragen, mal die Frage zu stellen, muss denn die Welt eigentlich so sein, wie sie ist? Warum gehört es zur Raison dieser Welt dazu, dass auf der einen Seite Leute in Villen hausen und auf der anderen Seite Leute auf der Straße betteln und kein Dach über dem Kopf haben? Das sind ja Fragen, die Kinder sich noch stellen und die nur die verblödeten Erwachsenen sich nicht mehr stellen. Und deshalb fanden wir, dass es eigentlich gar nicht so unrealistisch ist, dass Kinder diese Rolle übernehmen, einerseits kritische Fragen zu stellen und dann auch mit guten Antworten aufzuwarten. Auch wenn es da natürlich immer mal wieder Verständnishilfe von hier einem Erwachsenen, da einem Papageien gibt.
Ja, zu der Bedeutung vom richtigen Fragenstellen kommen wir später nochmal. Du hast gerade gesagt, dass euch ein fantastisches Moment auch sehr wichtig war und du hast gesagt, dieses Realität einfach abbilden und bestimmte Phrasen wiederholen und im Kinderbuch abbilden, ist sehr leicht. Wie wichtig war euch denn dieses fantastische Moment und wo zeigt sich das bei euch in diesem Buch? Was war euch da besonders wichtig?
Nun, es gibt zwei Traumsequenzen, das sind, würde ich behaupten, mit die eindrücklichsten Kapitel des Romans, also sicherlich auch jetzt literarisch gehört es zu den interessantesten Kapiteln des Romans, weil man im Traum natürlich nochmal so viel mehr machen kann als in der restlichen Geschichte. Und das sind zwei Kapitel, in denen sehr viel bereits vorweggenommen wird, was dann später im Laufe der Handlung passiert, und zwar in einer allegorischen Form, und die Kinder müssen sich das dann später entschlüsseln. Das heißt, wir haben das dort in einer sehr fantastischen, übertriebenen Form, in einer sehr gruseligen Form. Ja, das eine ist dieses Kapitel, wo ein Juggernautrat alles platt macht, das andere ist so ein Fabrikkapitel, was irgendwo zwischen Charlie und die Schokoladenfabrik und Charlie Chaplin ist, ja, also das ist und gleichzeitig auch ein bisschen was durchaus von Horrorliteratur des 19. Jahrhunderts besitzt. Und diese Kapitel sind jetzt relativ exemplarisch dafür, dass man etwas Fantastisches gewissermaßen hat. Oder natürlich hat das Ganze auch etwas Märchenhaftes dadurch, dass wir das Ganze auf eine fiktive Insel verlegen, wo es dann natürlich auch eine Königin gibt, einen Kapitalisten mit großem Hut von der Nachbarinsel, der quasi so das Land ein bisschen aufkauft und übernimmt. Oder dass man im Arbeitshaus beispielsweise, ja, auch das Arbeitshaus als Disziplinarinstitution des frühen Kapitalismus taucht auf im Laufe der Geschichte. Und auch dort haben wir natürlich versucht, so eine gruselige, aber auch lustige Stimmung zu erzeugen, wo jetzt für jemanden wie mich persönlich dann so Vorbilder wie Roald Dahl eine sehr wichtige Rolle gespielt haben.
Dieses fantastische Element spielt sich ja auch in der Abenteuergeschichte wieder eigentlich, die er findet, aber auch in den Illustrationen. Jetzt gibt's die unterschiedlichsten Kinderbuchillustrationen und Illustratoren. Viele legen Wert darauf, dass es sehr detailgetreu oder realitätsnah ist und die Kinder aussehen wie Jan und Jule aus der Nachbarschaft. Andere versuchen auch politische Botschaften vielleicht zu verstecken. Was war euch denn in der Zusammenarbeit mit Nick Martin Sterniske wichtig?
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass wir sehr ahnungslos sind beim Thema Illustration. Also es ist ja nicht so, also wir sind die Autoren, aber wir haben ja eigentlich keine Ahnung, wie man gut zeichnet und was man alles an Welten erschaffen könnte beim Zeichnen, ist uns ja so gar nicht bewusst. Das heißt, bei uns war es ja so, wir sind an diesen Illustrator herangetreten, weil wir ihn kannten oder weil Wolfgang ihn kannte als Journalisten. Ja, also Nick ist Klassikjournalist, das ist sein eigentlicher Brotjob und er hat mal Wolfgang interviewt zum Thema Klassik-Influencer, war das, glaube ich. Und dann hat Wolfgang auf seinem Instagram-Kanal gesehen, dass Nick auch zeichnet und war begeistert von diesen Zeichnungen. Da sind zum Beispiel Opern-Szenen aus Wagners Ring sind dort illustriert zu finden gewesen. Und sein Stil hat uns beide direkt sehr angesprochen. Dann haben wir ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, unser Buch zu illustrieren. Und wir hatten ja gar keine Ahnung, wie das dann genau aussehen würde. Klar, wir kannten so ein bisschen seinen Stil, aber wie das dann am Ende ganz genau sein würde, hatten wir keine Ahnung. Wir haben ihm einfach das erste Kapitel geschickt und gesagt, mach mal was draus, zeig mal, was dir da so in den Sinn kommt. Und waren dann selbst ganz begeistert davon, womit er dann aufgewartet hat. Das heißt, eigentlich müsstest du diese Frage Nick stellen, weil wir da so völlig hilflos waren. Wir hätten gar nicht sagen können, wir hätten gerne dies oder das. Aber es war eigentlich immer so, dass wenn er uns was geschickt hat, dass wir dann begeistert waren davon.
Aber ich weiß, dass ich glaube, bei eurer Premierenfeier habt ihr auch euch dazu geäußert und habt schon gesagt, dass ihr auch bestimmte Sachen nochmal verändert habt. Was waren denn eure Gedanken dann, wenn ihr die Figur nochmal ein bisschen verändert habt, die Protagonisten zum Beispiel?
Ja, ach, das waren eigentlich wirklich nur anfangs so ein paar kleine Details. Also dass beispielsweise, als er zum ersten Mal seinen Karl gezeichnet hat, da hatte der so eine Art Trenchcoat an, wo ich sagte, das ist extrem modisch, Nick. Aber wir haben hier einen Bauernjungen in einer Zeit, die zwar nicht genau einzuordnen ist, weil das ja eine fiktive Geschichte ist, aber es erinnert ja schon ein bisschen an das europäische Mittelalter, die Geschichte. Von daher kannst du dem jetzt nicht so einen modernen Trenchcoat überwerfen. Etwas bäuerlicher müsste es doch vielleicht sein, was die Kleidung angeht. In solchen Bereichen haben wir ihm dann Vorgaben gemacht. Aber ansonsten hat er sich da eigentlich auch immer wieder doch ein wenig emanzipiert von. Also wenn man zum Beispiel sich ansieht, es gibt so eine Szene, die spielt auf einem Marktplatz. Und der ist zum Beispiel relativ abstrakt gezeichnet. Man hat so ein paar Häuser im Hintergrund. Man hat dann die Bühne, auf der sich das Geschehen abspielt und ein paar Leute davor. Aber das ist alles sehr vereinfacht gegenüber dem, was wir literarisch beschreiben. Also wenn man das erstmal so liest, denkt man, da sind hunderte Leute und am Ende stehen da so circa 15. Oder es gibt zum Beispiel eine Szene später im Arbeitshaus, wo Rosa in so einer Stube sitzt und Seile auseinander knibbelt. Ja, das ist der Job, den sie dann oder die Aufgabe, die sie dort in dem Arbeitshaus hat. Und wir sehen sie eigentlich, so wird es beschrieben im Text, ist sie umgeben von anderen jungen Mädchen und Frauen, die dieser Arbeit nachgehen. in der Illustration aber sitzt sie ganz alleine da und die einzige Person, die mit ihr da ist, ist die böse Leiterin des Arbeitshauses. Und das ist eine Illustration, die natürlich sich loslöst von dem, was wir beschreiben, aber die unglaublich viel ausdrückt, also die wahnsinnig viel Einsamkeit ausdrückt, weshalb wir das auch nicht schlimm finden, dass sich Nick dann davon loslöst, weil es wahnsinnig viel Sinn ergibt, wie er sich davon loslöst. Und das ist ja auch das, was einen dann als Autoren begeistert, dass ein Illustrator diesen Text sich vornimmt und etwas ganz Eigenes draus macht, was sehr gut passt, was aber nicht einfach nur eins zu eins wiedergibt, was man bereits geschrieben hat, denn dann wäre es ja auch relativ fantasielos.
Wenn man sich die Titelseite anguckt und den Titel, ihr changiert ja so ein bisschen zwischen natürlich expliziten Anspielungen, aber auch sehr impliziten Anspielungen. Wenn man jetzt den Titel sieht und das Titelbild, sag mal, die politische Dimension der Holzdiebe ist ja wenigen bewusst wahrscheinlich, dass es auf Holzgesetze, glaube ich, zurückgeht. Ne? Und Kinder können damit was anfangen. Auch Juggernaut, wenn Kinder wahrscheinlich nicht kennen, vielleicht auch, also viele Eltern auch nicht und müssen herausfinden, was das ist. Also es macht neugierig, es lässt entdecken und auch das Bild, da entdeckt man jetzt nicht, was man alltäglich was einem alltäglich begegnet, vielleicht im allegorischen Sinn der Juggernaut. Aber diese Balance zu finden zwischen Anspielungen auf diesen Aspekt, ich möchte auch was lehren und ich möchte auch was Politisches beibringen und aber eine Fantastik, die einen Assoziationsraum lässt, der gar nicht auf irgendwas reduziert ist. Wie habt ihr die gefunden und wie war der Prozess da bei euch beiden?
Natürlich will man etwas vermitteln mit so einem Kinderbuch, aber es soll ja nicht irgendwie ein langweiliges Agitprop-Buch oder sowas sein, sondern es geht schon darum, dass diese Geschichte auch literarisch, auch literarisch interessant ist, dass sich Kinder dabei nicht langweilen. Und dementsprechend ist es schon so, dass der Vorrang erstmal der Geschichte gilt, den Charakteren, dem, was sie erleben, und dass man sich dann die Frage stellt, wie kriege ich in die Geschichte, die ich mir jetzt ausgedacht habe, wie kriege ich da dann auch das eingearbeitet, das Theoretische, was natürlich nicht ganz so leicht ist, weil das Problem ist, wenn man jetzt eine Kapitalismuskritik hat, die nicht personalisiert ist. Also bei Momo ist es jetzt zum Beispiel so, man hat einfach diese grauen Herren und die sind halt böse und die klauen die Zeit. Und die ist meiner Meinung nach relativ schlecht, die Kapitalismuskritik, aber sie ist natürlich literarisch, funktioniert die sehr gut, weil man immer nach diesem Prinzip Show-Don't-Tell verfahren kann. Ja? Man muss nicht explizit erklären, was diese grauen Herren da machen. Man muss das nicht theoretisieren, sondern es reicht, das einfach nur zu beschreiben. Und bei uns war es so, dass wir versucht haben, eine Geschichte zu machen, die auch weitgehend nach diesem Prinzip verfährt, Show, Don't Tell. Und dann muss man schon ehrlich sein, gibt es auch einfach Kapitel, die anders verfahren, wo man dann wirklich sehr explizit theoretisch mal 5 Seiten machen muss. Klar, man versucht immer, dass die Kinder sich das möglichst weitgehend selbst erklären, aber dennoch geht es nicht vollends ohne das. Das ist einfach nicht möglich. Aber der Vorrang gilt erstmal trotzdem der Geschichte, der Abenteuergeschichte.
Ich finde, dieses Ringen um diese Balance zeigt sich zum Beispiel bei der Bezeichnung auch vom Brot. Also es heißt, glaube ich, Halbpreisbrot. Es geht in der kapitalistischen Welt dann um Brot, das die Kinder eigentlich gar nicht essen würden, aber sie haben gar nicht das Geld oder die Möglichkeiten, das dann zu essen, weil sie es sich nicht leisten können. Warum? Das habe ich mich gefragt. Für mich ist das jetzt die Perspektive, ich kenne dich ein bisschen und da musste ich auch schmunzeln tatsächlich, dass die Kinder Karl und Rose heißen. War das eine große Diskussion? Weil ich finde, also man kann das Buch ja als eine Geschichte einer Freundschaft, eines gemeinsamen Kampfes, eine Abenteuergeschichte, wo es um Solidarität geht, auch ohne dieses ganze Hintergrundwissen über Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und so lesen. Warum habt ihr es trotzdem explizit gemacht? Auch Karl begegnet in seinem erwachsenen Ich und so weiter. Mehr muss ich gar nicht sagen, aber warum?
Ach, ehrlich gesagt, sind da viel auch einfach Lausbubenstreiche bei. Ne? Also ich meine, wenn man so ein Buch schreibt, dann erlaubt man sich ja den einen oder anderen Scherz. Man hat hier ja auch
Becker Lutze
drinne, die Leiter des Arbeitshauses sind durchaus real existierenden Personen minimal nachempfunden, namentlich und in ihren Charaktereigenschaften. Da hat man einfach einige kleine Easter Eggs für die Community untergebracht. aber natürlich auch persönliche Spitzen gegen Leute, mit denen man durchaus auch mal die eine oder andere Fehde schon auf Social Media oder auch im echten Leben hatte. Und von daher ist es dann auch manchmal einfach die eigene kleine Boshaftigkeit, die man da unterbringt. Und ich glaube, die aber auch so ein Buch dann lebendig macht. Also ich habe ja schon gesagt, für mich persönlich ist ein wichtiges Vorbild. Jetzt will ich nicht sagen, unser Buch ist so gut, aber ich will nur sagen, das ist trotzdem ein Vorbild für mich. Roald Dahl. Roald Dahl ist natürlich politisch ganz schwierig, schlimm, bla bla bla, ist klar. Aber er war ein herausragender Kinderbuchautor. Und das liegt daran, dass seine Bücher so boshaft sind. Also die sind voller Widerwärtigkeiten und böser Spitzen gegen Eltern und gegen Kinder. Und das macht diese Romane sowohl für Kinder als auch für Erwachsene so wahnsinnig lustig zu lesen. Und ich glaube, auch wenn das nicht überhand nehmen darf, dass eine gewisse Boshaftigkeit und ein Bedürfnis, mal ein paar auch auszuteilen, ein paar Ellbogenstöße, dass das ein Kinderbuch durchaus interessanter macht, auch für die Kinder zu lesen.
Ja, ich frage jetzt gar nicht in Hinblick auf Boshaftigkeit, sondern eher, wenn ich mir jetzt vorstelle, wer liest das Buch? Es gibt wahrscheinlich sehr begeisterte Eltern, die sich freuen, endlich mal so ein Kinderbuch in der Hand zu haben. Es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die es verschenken. Wenn ich mir jetzt frage, vielleicht Leute, die keinen Kontakt zu euch haben, beziehungsweise euch nicht kennen, auch euer Universum vielleicht nicht kennen, in dem ihr euch bewegt, habt ihr auch darüber gesprochen, dass es vielleicht direkt so ein Klischee-Ablehnung gibt? Oh, Karl und Rosa, ja klar, alles klar. Das wird so ein Buch, brauche ich gar nicht anfassen. Über Rückmeldungen sprechen wir gleich, aber war das ein Gedanke auch bei der expliziten Nennung von Karl und Rosa der Kinder, also Benennung der Kinder?
Ach, ehrlich gesagt, ich glaube, dass bei Leuten, die fest antikommunistisch eingestellt sind, also so richtig radikal, ich meine, es gibt es ja in Deutschland auch relativ viel.
Sowieso nicht lesen.
Die würden das sowieso ihren Kindern nicht geben. Ich glaube, die würden schon in irgendeiner Form mitbekommen, dass das kein Buch ist, was die herrschenden Zustände über den grünen Klee lobt. Und ich glaube, beim Rest der Leute ist es mittlerweile so, dass die mittlerweile nicht mehr so diehard-mäßig antikommunistisch eingestellt sind, dass sie deshalb gleich ein ganzes Buch verwerfen, sondern dass sie das eher mit einem Augenzwinkern akzeptieren, dass ihr Kind auch mal sowas zu lesen bekommt.
Okay. Ihr habt viele Rückmeldungen bekommen zu dem Buch und es hat auch teilweise polarisiert. Sag mal, deine Top 3 der besten Rückmeldungen vielleicht und Top 3 der vielleicht kritischsten. Wobei du das ja auch gerne machst, glaube ich, das gut zu finden, wenn Leute was Kritisches schreiben, weil du da die Leute dann wieder gerne aufs Korn nimmst damit. Aber was waren denn die schönsten Rückmeldungen? Fangen wir damit
mal an. Naja, am schönsten ist natürlich, wenn es Kindern gefällt. Das heißt, wenn man sowas mitbekommt, freut man sich sehr. Zum Beispiel heute früh habe ich eine Instagram-Story, da wurde ich markiert und habe die dann natürlich auch geteilt von einer Buchhandlung aus Berlin, wo ein 9-jähriger Junge das Buch gelesen hat und dann halt eben dort stand, dass er das Buch zu empfehlen weiß. Und da ist man natürlich wahnsinnig froh, wenn man weiß, man hat sein Publikum sich nicht nur ausgedacht, sondern tatsächlich gefunden. Denn das weiß man ja vorher nicht. Für wen schreibt man es am Ende wirklich? Also ist das ein Buch, was dann Kinder lesen? Oder kaufen sich das einfach nur unsere Podcast-Hörer, weil die das lustig finden? Das kann man ja nicht so genau vorhersehen. Von daher ist man dann sehr froh, wenn man das hört. Dann hatte ich mehrere Rückmeldungen auch auf Twitter, beziehungsweise auf Twitter und auch auf Instagram, wo Leute gesagt haben, sie würden das mit 6-Jährigen lesen, was ich extrem früh fand. Oder zum Beispiel mein Freund Jean-Philippe Kinder liest das mit seinem 3-jährigen Sohn. Und ich habe dann auch gesagt, das ist ganz fantastisch. Ich glaube nicht, dass sie das verstehen werden, also jetzt diese theoretischeren Sachen. Aber ihr könnt ja einfach diese ganz theoretischen Sachen, die dann vielleicht 10% des Romans ausmachen, die überspringt ihr dann halt einfach, wenn das so einem Kind zu dröge ist. Und dann geht ihr einfach weiter zur Handlung über. Und solange ihr das beherzigt, also diesen Ratschlag, werdet ihr wahrscheinlich auch mit einem jüngeren Kind viel Spaß haben. Das sind so die Sachen, die mich natürlich sehr glücklich gemacht haben. Da hatte ich mehrere solcher Rückmeldungen von. Und dann natürlich, dass man auch durchaus in Zeitung gut gesprochen wurde, ne? Also, dass man bei Zeit Online oder der Süddeutschen gut wegkam, war dann doch auch erleichternd, dass man da gute Rezensionen hat. Bei BR Kultur beispielsweise auch. Und bei den negativen Rückmeldungen, wir haben bislang eigentlich nicht von Lesern negative Rückmeldungen bekommen, sondern man hat halt negative Rezensionen natürlich. Und klar, über die Welt freut man sich besonders. Die haben es noch nicht mal hinbekommen, den Titel korrekt zu schreiben, aber dafür bestand ein Viertel des Textes aus der Verlagsbeschreibung des Buches. Und das war natürlich extrem lustig für mich, so, dass Alan Posener das gelesen hat und uns dann noch Missverständnis in der Marx-Lektüre in Anführungszeichen nachgewiesen hat oder meinte uns nachgewiesen zu haben. Das fand ich cool, fand ich lustig. Also der hatte sehr viel Schaum vor dem Mund, gerade auf Twitter dann noch. Heute hat er uns nochmal markiert, weil wir eine Folge über die Ukraine gemacht haben und da hat irgendjemand unsere Folge zur Ukraine geteilt und dann geschrieben, ihr wollt irgendwie also, dass die sich den Russen ergeben und dann hat Alan Posener einfach noch drunter geschrieben, ja und darüber haben sie auch ein Kinderbuch geschrieben. Und man denkt sich so, bitte was? Also jetzt, dann hör doch langsam auf so zu tun, als hättest du es gelesen. Das fand ich lustig und ja, wo war es denn noch schlecht besprochen? Naja, diese anderen Rezensionen, die nicht so gut waren, die waren eher so halbherzig schlecht besprochen. Also der eine hatte eigentlich auch selbst zugegeben, es gar nicht fertig gelesen zu haben. Und bei dem anderen, der hat nicht mal geschrieben, es ist schlecht, sondern der hat einfach nur gesagt, wir sollen mal unsere eigene Ideologie überprüfen. Wo ich so dachte, mein Gott, was ist das jetzt für eine 13-jährigen Weisheit, ihr seid auch ideologisch. Also das hat mich eher genervt. So. Also dann hätte ich lieber eine Rezension gehabt, wo der einfach sagt, war richtig scheiße, das Buch. Das war im Standard, war diese Besprechung. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass der einfach sagt, war richtig kacke. Das hätte ich ehrlicher gefunden als so. Und die Autoren sollten mal ihre eigene Ideologie überprüfen.
Habt ihr so Rezensionen gehabt, wo ihr gedacht habt, das war eine argumentative Rezension, die wo ihr die Argumente auch sehen könnt, oder war das einfach viel, wo wir sagen können, schade, hätte ich mir gewünscht, mehr Argumentation dagegen eigentlich?
Naja, also jetzt zum Beispiel in dieser Zeit-Online-Rezension und auch eigentlich in der Süddeutschen wurde, also das waren positive Rezensionen, aber die haben schon beide gesagt, und da haben sie natürlich auch recht, dass es dieses eine Problem halt gibt, nämlich, dass dieses Show, Don't Tell bei uns nicht eingehalten werden kann. Und da haben die absolut recht. Mhm. Das ist einfach ein Problem, dass wenn man in der Form eine abstrakte Kapitalismuskritik vornehmen will, dass man das nicht so leicht machen kann, dass man schon Passagen hat, die einfach da hieß es ein bisschen brechstangenartig, dass man da quasi die Theorie unterbringen muss. Und das ist ein Schuh, den ich mir auch gerne anziehe. Also das verstehe ich total, wenn man sagt, es gibt da bestimmte Passagen, die sind in der Hinsicht nicht so kindgerecht wie die restlichen 85% der Erzählung. Total. Also da ist natürlich ein Roald Dahl oder ein Michael Ende, ist in der Erzählung da dann geradliniger. Das finde ich total okay. Jetzt bei so einem Alan Posener zum Beispiel, der dann sagt, der weist uns Inkonsequenzen in der Marx-Lektüre nach. Das fand ich ein bisschen albern. Also der hat zum Beispiel so eine Stelle.
Hat ihn die Marx-Lektüre zu Bild, ist der von der Bild?
Nee, das, also von der Welt. Der ist von der Welt, ja. Und der war mal Maoist und ist deshalb der Meinung, sich bei Marx gut auszukennen, sehr in Frage stellen würde bei diesem Menschenschlag. Aber der hat dann zum Beispiel gesagt, ja, bei uns gibt's diese eine Passage, wo dann Rosa sagt, eines Tages, wenn wir die Maschinen selbst bedienen, dann stellen wir nur noch so viel her, wie wir brauchen, und der Rest des Tages gehört uns. Und da hat er gesagt, sowas findet man doch nicht bei Marx. Bei Marx heißt es doch, die Arbeit soll das erste Lebensbedürfnis werden. Und ja, das gibt diese Aussage bei Marx, Arbeit als erstes Lebensbedürfnis, also dass man so einen positives Verständnis von Arbeit hat und das auch als was Gutes empfindet, sich der Gesellschaft nützlich zu erweisen, weil man dann im Gegenzug auch erwarten kann, sich was von dem Reichtum zu nehmen, den der Rest der Gesellschaft für einen schafft. Also in der Hinsicht gibt es schon ein positives Arbeitsverständnis bei Marx, aber es gibt auch ganz klare Passagen, wo der Marx halt sagt, dass die Gesellschaft das produzieren soll, was sie halt braucht, und dass dann das neue Maß des Reichtums Disposable Time, also Freizeit sein wird. Ja, die Zeit, die eben nicht mehr dazu dient, die Gesellschaft ökonomisch zu reproduzieren, sondern dass dann das neue Maß des Reichtums, sobald man halt eine gewisse Produktivität hat, dass man mit möglichst wenig Arbeitszeit alles, was so nett ist, zum Leben herstellen kann, dass sobald man dieses Stadium erreicht hat als Menschheit, dass man dann ein neues Maß des Reichtums namens Freizeit hat. Und das fand ich dann schon peinlich, dass er mit so zwei Zitaten aus dem Kommunistischen Manifest und aus der Kritik des Gotha-Programms, was jetzt auch wirklich die bekanntesten Texte sind, was wirklich der faulste Soziologiestudent im zweiten Semester schon gelesen hat, dass er uns damit widerlegen wollte, das fand ich ein bisschen
toll. Und für ihn lebt die FDP quasi den Marxismus. Weil man
Ich weiß wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie der sich das vorstellt. Also denkt er dann, also Marx hat sich den Sozialismus so vorgestellt, dass alle so viel arbeiten wie vorher, nur unter anderen Eigentumsverhältnissen, weil dann hätte man ja auch wirklich von Anfang an sein lassen können. Also dann kann man ja auch wirklich gleich es bei der Marktwirtschaft belassen. Also ja, ich meine, ich will dem jetzt nicht so viel Raum eingeben. Es ist ja auch ein bisschen peinlich, sich gegen seine Kritiker zu wehren. Das kann ja jeder selbst nachlesen, was er da geschrieben hat. Aber ja, das fand ich irgendwie doch recht schwach.
Ja, ich würde gerne nochmal, vielleicht ganz kurz auch in dem Zeitartikel, den du gerade benannt hast, wurde euch aber nochmal positiv attestiert, dass ihr eine Differenzierung vornehmt bei der Charakterisierung der Bösen. Dass oft Böse oder Böse in Kinderbüchern recht einseitig als Bösewichte dargestellt werden, dass bei euch aber die Bösen quasi als auch als Opfer des Systems eigentlich, dass sie eigentlich auch vielleicht was anderes wollen, aber eigentlich, dass sie keine Täter sind, sondern auch Opfer vielleicht ihrer selbst, aber auch eines Systems. War euch das ganz wichtig? Ihr hättet ja auch einfach sagen können, die bösen Kapitalisten, wir machen nur was, also selber schuld sozusagen.
Ja, es ist nett, dass Titus Blome das so beschrieben hat. Ich würde schon entgegenhalten, bei uns sind die Bösewichte schon auch mitunter ziemliche Karikaturen, aber einfach, weil es lustiger ist so. Also was uns wichtig war, war sie durchaus als, ich würde nicht sagen Opfer, weil das verharmlost ist wirklich, aber halt als Getriebene dieses Systems zu zeigen. Also dass man zum Beispiel erklärt, warum Unternehmer so handeln, wie sie handeln, das entspringt nicht einer besonderen Boshaftigkeit, sondern das ist etwas, also wer als Unternehmer tätig sein will, der muss halt auf diese Art und Weise handeln, um konkurrenzfähig zu bleiben, darf seinen Mitarbeitern nicht zu viel Lohn zahlen, nicht zu viel Freizeit zugestehen und so weiter. Das darf aber natürlich nicht darin gipfeln, dass man dann sagt, das seien Opfer. Ja, das sind keine Opfer, das sind schon deutlich mehr Täter als Opfer. Sie sind Getriebene des Systems, aber das macht sie nicht zu willenlosen, armen Gestalten, die einem am Ende glatt noch leid tun können. Ja, also dass einem der Fabrikant, der auch noch die Kinder bei sich jeden Tag 12 Stunden oder 10 Stunden schuften lässt, dass der einem leid tun soll, so ein Satz würde mir niemals über die Lippen kommen. Das war ja bei Marx auch nicht so. Ich meine, bei Marx gibt es dieses Vorwort zum ersten Band des Kapitals, wo er sagt, er würde die Kapitalisten und Grundeigentümer sicherlich nie in einem rosigen Licht zeichnen, aber gleichzeitig will er sie eben als Charaktermasken zeigen, also als Leute, die eine bestimmte soziale Funktion erfüllen, die so oder so da ist, egal ob es jetzt diese eine bestimmte Person, Unternehmer oder Grundeigentümer gibt, oder nicht. Aber das darf nicht dazu führen, dass man jetzt sagt, das sind auch nur arme Schweine, so, weil das sind sie ja offenkundig nicht. Mhm. Oder jetzt die Leiter unseres Arbeitshauses, das sind keine armen Opfer des Systems, sondern das sind schon Leute, die mit sehr viel Willen und Bewusstsein diese Gesellschaftsform verteidigen und davon profitieren.
Mhm. Also da differenzierst du nochmal. Ich würde gerne nochmal auf eine Kritik zu sprechen kommen. Ich glaube, die junge Grünen, die heißen die grüne Jugendvorsitzende Svenja Abhuhn hat auch, glaube ich, euer Buch gepostet an einem Bahnsteig und hat sich sehr darauf gefreut und sie wurde auch, glaube ich, linke Indoktrination vorgeworfen und quasi sie wurde ein bisschen unmöglich gemacht. Also wenn schon die Grünen den Kapitalismus abschaffen wollen, ne, mit wem sollen wir da überhaupt reden? In meiner Frage geht es um das Thema Ideologie. Also ist dieses Wort Ideologie, du hast es auch benutzt am Anfang. Wird es nicht immer benutzt oder vielleicht auch wie du es benutzt oder wenn du es bei anderen, es ist immer ein Totschlagargument und es bringt einfach gar nicht so weiter, wenn man jemandem anderen Ideologie vorwirft.
Ja, also ich meine, es gibt ja diese Redewendung, Ideologie ist wie Zahngeruch, Mundgeruch haben immer nur die anderen. Das ist natürlich, das ist so, alle Seiten werfen sich gegenseitig vor, Ideologie zu verbreiten. Und ich glaube aber, dass wie zum Beispiel Konservative das meinen, ist nochmal ein bisschen anders als das, was ich meine. Also klar, wenn ich Ideologie meine oder sage, dann meine ich damit falsches Bewusstsein von der Welt. Und das meinen die bis zu einem gewissen Grad natürlich auch. Ne? Also die sagen halt, ja, die Linken sind Ideologen und damit meinen die auch nur, die verstehen überhaupt nicht, wie es richtig in der Welt zugeht. So, das ist deren Vorwurf. Dann lautet aber zusätzlich noch der Vorwurf, dass also die Meinung und Ideologie schon auch generell jede politische Haltung, ne? Also dass man überhaupt eine politische Haltung hat, heißt bei denen oft Ideologie. Also einerseits gibt es diesen negativen Ideologiebegriff und dann gibt es die Leute, die sagen, Liberalismus, Sozialismus, Konservatismus, das sind alles politische Ideologien und die haben doch aber in unseren schönen Kinderbüchern nichts zu suchen. Ja, also wir Erwachsenen, wir Aufgeklärten, wir bereits politisierten Leute, wir dürfen ja über solche Themen streiten, aber lasst doch bitte die armen Kinder damit unbehelligt. Und das ist natürlich ein großer Unsinn. Also Bücher ohne Politik gibt es nicht. Also gerade da, wo man überhaupt nicht über Ökonomie und Politik explizit spricht, ist ja sehr viel schon vorausgesetzt in Wahrheit. Also beispielsweise Charlie und die Schokoladenfabrik habe ich ja schon genannt. Ich meine, ich finde Roald Dahl ist ein sehr guter Kinderbuchautor, aber natürlich ist es ein extrem ideologischer Roman. Man hat dort eine sehr, sehr arme Familie, die in der Armut lebt, aber als sehr sittlich geschildert wird. Also man bekommt da eigentlich den Eindruck, es gibt kein höheres Maß der Sittlichkeit, als arm zu sein. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die natürlich Kindern suggeriert, man hat sich mit seiner Armut gefälligst abzufinden, sie stoisch zu ertragen und dann zu gucken, ob man ihr vielleicht, wenn man Glück hat, entkommen kann oder halt auch nicht. Aber wenn man ihr nicht entkommt, dann ist man immer noch arm und kann trotzdem stolz drauf sein, dass man sich damit moralisch abfindet, dass man nicht gegen die Eigentumsordnung aufbegehrt, dass man nicht neidisch ist auf die bösen Reichen und so weiter. Und das ist natürlich auch hochgradig ideologisch, was dort Kindern eingeimpft wird. Und meiner Meinung nach sind wir dort genauso politisch wie ein Roald Dahl, nur wir machen es halt direkt explizit. Jeder, der nicht völlig bescheuert ist, wird den Klappentext lesen und wird merken, ah, das scheint ein linkes Kinderbuch zu sein. Da sind Karl und Rosa und die begehren gegen eine als ungerecht empfundene Wirtschaftsordnung auf. Das heißt, wir sind wenigstens transparent damit, dass wir hier ein Ziel haben in der politischen Aufklärung.
Ja, denke ich gerade auch, dass das vielleicht ein Unterschied ist, wenn man einfach Realität abbildet, die auch erzählt wurde und in der wir vielleicht heute leben und die einfach eins zu eins abbildet, oder man eine Realität schafft, in der man reflektiert, wie bestimmte Verhältnisse sind und man eine Idee hat, was man damit erreichen will und das auch mit fantastischen Elementen macht.
Und übrigens ganz kurz noch zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich meine, Charlie und die Schokoladenfabrik ist eine riesige Apologie des Kolonialismus. Also wenn man sich die Umpa-Lumpas ansieht, das sind Sklaven. Das sind Sklavenarbeiter, die in Großbritannien dann in dieser Fabrik leben, die von weit außerhalb, irgendwo, nirgendwo aus dem Dschungel herangekarrt wurden und die für nichts als ein paar Kakaobohnen, die sie bekommen. Also die bekommen Kost und Logis und darüber hinaus bekommen die keinen Lohn, mit dem die sich selbst was kaufen können. Das sind wirklich Sklaven, ja. Und der Roman schildert das so als lustig, so als finden die Umpa Lumpas das auch toll, Sklaven zu sein. Aber es ist eigentlich eine riesige Apologie des Kolonialismus. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht weit hergeholt, das sozusagen, weil ich meine, Roald Dahl ist ja jemand, der extrem rechtsradikal sich geäußert hat. Es gibt Aussagen von ihm, wo er gesagt hat, also sehr antisemitische Aussagen, wo er sagt, man könnte durchaus verstehen, was Hitler mit den europäischen Juden gemacht hat. Ja, so, also der Mann war schon ziemlich offen rechtsradikal und das ist einfach eine literarische Apologie des Kolonialismus und natürlich impliziter. Ja, man fiktionalisiert das so auf so eine lustige Art und Weise und die tanzen dann rum und sind fröhlich und singen drollige Lieder, die Umpa Lumpas, aber in Wahrheit ist es ein extrem kolonialrassistisches Buch gewissermaßen und da würde ich doch sagen, haben wir eine deutlich positivere aufklärerische Mission, die wir gleichzeitig aber auch noch viel transparenter machen gegenüber Eltern, die ihren Kindern ein Buch kaufen wollen.
Ja, ich würde gerne die Frage anschließen, wann ist denn für dich Ideologiekritik berechtigt? Also der Vorwurf, das ist ideologisch, weil wir können jetzt auch andere Kinderbücher, Kleine Prinz, Momo noch nehmen. Da ist ja auch eine Kritik am Erwachsenensein da gibt und oder am Kapitalismus, an Zeit und Arbeit. Wann ist der denn für dich berechtigt, dass man sagt, das ist, da mache ich auch den Vorwurf, das ist Ideologie. Und wann ist es nicht berechtigt? Also ich kann ja immer sagen, wenn mir das Argument nicht mehr gefällt oder ich habe keine Lust mehr auf die argumentative Auseinandersetzung, boah, das ist pure Ideologie, was der macht, dass er dann Diskussion beendet. Und Aber gibt es das auch berechtigt für dich und wann?
Ich würde ja erstmal sagen, jeder hat das Recht, das zu machen, genauso wie auch jeder das Recht hat, unser Buch zu kritisieren. Es wird ja niemals eine höhere Instanz geben, die da Recht sprechen kann. Ja, da wird keiner vom Berg Sinai runterkommen mit den Tafeln, mit den 10 Geboten, Ideologiekritik und am Ende sagen, Ole und Wolfgang hatten Recht und alle anderen sind doof, sondern meinetwegen hat jeder genauso das Recht, unser Buch auch anzugreifen. Ich würde behaupten, dass ich es halt ziemlich gut verteidigen kann.
Gut, dann frage ich, ich hätte die Frage anders formuliert. Wann ist der Ideologievorwurf weiterführend?
Naja, wenn er gut begründet ist, immer. Also wenn Leute der Meinung sind, uns da Idiotien nachzuweisen in unserem Buch, dann höre ich mir das ja erstmal immer gerne an. Ich bin ja ehrlich gesagt froh drum, ein Publikum zu haben, auch wenn es mir mal nicht so wohlgesonnen ist oder auch wenn das eigene Publikum einen für Sachen mal jetzt nicht attackiert, aber halt zumindest einen kritisch auf was stößt. Denn ehrlich gesagt, ich mag das sehr, sehr ungern. Das passiert auch zum Glück nur sehr selten, aber manchmal hat man schon den Eindruck, dass einige Podcast-Hörer oder Veranstaltungsbesucher da so sehr devot sind und irgendwie alles, was man sagt, sehr, sehr ernst und für voll nehmen. Und bevor die das machen und quasi uns gegenüber unkritisch werden, habe ich es lieber, wenn meine Hörer mir selbst auch mal gegen Schienbein treten.
Ja. Aber sie können ja auch sich argumentativ auseinandersetzen, statt sagen, linke Ideologie, ciao.
Genau, aber genau. Also das, aber ich meine, ja, ich meine, das ist dann einfach die.
Muss das aufschlüsseln vielleicht
das,
auch dann.
Ja, und das ist halt das grundsätzliche Problem, was ich schon gesagt hatte. Also Ideologie ist halt, also der Ideologievorwurf ist halt wirklich einer, den alle sich gegenseitig machen, wo man der Meinung ist, das hätte man nicht selbst und das hätten nur alle anderen. Ja. Dementsprechend ist das einfach komplett klar, dass natürlich, wenn der Vorwurf so einfach nur in den Raum geworfen wird, ja, das ist ja Ideologie, klar, das ist erstmal ein Angriff, aber den kann man ja argumentativ unterfüttern und dann kann man darüber streiten. Also Alan Posener sagt ja einfach, unser Buch ist doof, weil es auch sich durchaus auf marxische Werttheorie und Wertkritik stützt und da sagt er halt, das war ein theoretischer Irrweg. Das stellt er als Behauptung in den Raum, dagegen kann ich mich dann in dem Sinne schlecht wehren, weil er schreibt es ja in seiner Zeitung und gibt mir Gott sei Dank nicht die Möglichkeit zur Widerrede, weil ich würde jetzt auch ungern in der Welt da so nochmal antworten müssen. Aber ich wäre natürlich sofort bereit, was weiß ich, wenn jetzt ein Podium wäre, Ole Nymann und Alan Posener diskutieren über Ideologie und Werttheorie und sonst was, wäre ich immer bereit, das zu machen.
Es gab mehrere Überschriften zu den Kritiken. Gibt es eine, mit der du dich sehr wohl gefühlt hast? Ich habe hier mal ein paar Marx für die Schultüte war eine Überschrift. Eine war, warum so ungleich? Dann hatten wir, gab es noch, du kennst wahrscheinlich besser als ich, Karl Marx für Kinder, Fragezeichen, Kinderbuch mit marxistischer Message, Kapitalismuskritik in Kinderbuchform, gab es da einen, der dir gefallen hat?
Ich finde Marx für die Schultüte sehr schön, also es ist einfach schmissig als Überschrift, das hat mir gut gefallen. Ich glaube, mit marxistischer Message hat mir am wenigsten gut gefallen, weil ich Message wirklich so furchtbar
ja,
finde.
Ich hab mir auch, ja.
Also so, als hätte man nur als hätte man so diese eine Botschaft überbringen wollen. Und und so ist das ja gar nicht, sondern man versucht ja auch irgendwie Sachen anzuregen, die Kinder dann auch selbst vielleicht mal zu Ende denken müssen. Ich hoffe mal, dass man, also man versucht ja eigentlich beim Schreiben eines Buches so alle Fäden in der Hand zu haben und dass alles am Ende nochmal eingeflochten wird, was man irgendwo mal aufgemacht hat. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass, auch wenn das vielleicht in der Geschichte so sein mag, dass alles, was aufgemacht wird, am Ende auch logisch wieder zusammengeführt wird, hoffe ich doch, dass trotzdem die Kinder viele eigene Gedanken haben, die auch über das, was ich da jetzt niederschreibe, hinausgehen. Und sich eigene Fragen stellen, vielleicht auch den Eltern eigene Fragen stellen, wo die Eltern dann auch erstmal genötigt werden, selbst nochmal so drüber nachzudenken. Ich fand das ganz schön. Ich hatte ja gesagt, mir hatte auf Instagram auch einer geschrieben, dass er mit seinem 6-jährigen Kind den Roman liest. Und das hat er natürlich zum Beispiel nicht so ganz verstanden, warum jetzt diese Familie von dem eigenen Grund und Boden vertrieben wird und in die Stadt ziehen muss und warum die kein Holz mehr aufsammeln darf. Das hat das Kind nicht so, also das Politökonomische, was dann relativ explizit auch erklärt wird, hat das Kind natürlich nicht verstanden und trotzdem so ganz naiv nachgefragt, ja, aber warum denn? Ich finde das richtig dumm, hat das Kind einfach so wohl gesagt. Ich finde es total doof, dass sie jetzt nicht mehr Holz sammeln dürfen. Und wenn die sich dann basierend auf diesen also wenn die da anfangen, sich an was zu stoßen und was komisch zu finden und da anfangen, sich eigene Gedanken zu machen, dann finde ich das total herrlich und hoffe, dass die weit über das, was wir explizit machen wollten in Form einiger Messages, dass die weit darüber hinaus noch Sachen für sich entdecken daran.
Ich habe mich gefreut über die Frage, warum so ungleich, weil ich meine, ihr macht natürlich diese Anspielung und dadurch ist Marx der erste Punkt, auf den die Medien wahrscheinlich anspringen und dann ist es aber gleich vielleicht auch in so einer Schublade. Hättet ihr euch auch über mehr, also thematische Überschriften gefreut oder ist auch ein bisschen egal eigentlich?
Ach, das ist mir eigentlich egal.
Es geht ja um die Artikel.
Ja, also ich freue mich einfach, wenn man den Eindruck hat, da hat jemand überhaupt das ganze Buch gelesen. Den Eindruck hat man nicht bei jeder Rezension und ich kann das den Leuten auch nicht so richtig vorwerfen, weil ich ja weiß, dass die journalistische Tätigkeit, die ist schwierig heutzutage. Ja? Also vom Journalist sein Leben ist nicht so trivial. Von daher kann ich total verstehen, wenn man nicht so die Zeit hat, sich durch 270 Seiten brav durchzuackern. Ich meine, es hat mehr Text als unser vorheriges Sachbuch tatsächlich. Kinderbuch klingt immer so nach, ja, das ist so ein kleines Büchlein mit vielen Bildern, aber eigentlich ist es immer noch extrem viel Text, was wir hier niedergeschrieben haben. Von daher, ich verstehe schon, wenn man das jetzt als Journalist nicht alles gelesen hat, nur trotzdem ärgert es einen dann als Autor natürlich, so, weil man es merkt. Man merkt das bei Rezensionen einfach, ob das komplett gelesen wurde oder nicht. Oder man merkt zum Beispiel, dass in der Weltrezension wurde unser Titel falsch geschrieben und in einer anderen Rezension dann auch. Also da hat man so gemerkt, da haben sich dann Leute eigentlich, haben eigentlich nur die anderen Rezensionen zusammengefasst. Und solche Sachen, die nerven einen dann eher als jetzt irgendwelche Überschriften, weil für Überschriften sind ja auch oft gar nicht die Autoren zuständig. Das wissen ja viele Leute außerhalb des Journalismus nicht. Tatsächlich, die Überschriften sind so ziemlich das Einzige, worauf Autoren eigentlich nie eine nennenswerte Zugriffsmacht irgendwie haben. Mein Freund Christian Baron wurde mal interviewt von der Bild am Sonntag zu seinem Buch Ein Mann seiner Klasse und die Autorin hat ihm gesagt, sie würden, auch wenn es Springer ist, sie wird einen sensiblen Text verfassen. Das Einzige, was sie nicht garantieren kann, ist, dass die Überschrift sensibel wird. Und die Überschrift des Textes lautete dann, mein Vater schlug uns Tag und Nacht. deshalb, also Autoren haben nicht die Macht über die Überschriften im Regelfall. Von daher, dass die Überschriften scheiße sind, ist okay.
Wir kommen mal zu Kindern. Und ein Adressat dieses Buches sind ja Kinder. Und ich habe am Anfang schon mal gesagt, über die richtigen Fragen stellen sprechen wir noch. Man erlebt viele Talkshows dieser Tage, viele politische Sendungen, die einfach auch eine große Strahlkraft haben, weil einfach nicht weil sie gut sind, sondern weil viele Leute sie gucken. Aber auch in der Schule, in der Uni geht es ständig darum, welche Fragen werden gestellt eigentlich. Und ich glaube, in den 29ern hat Wolfgang M. Schmidt, glaube ich, auch das mal gemacht, dass er nur die Fragen in einer Talkshow rausgeschnitten hat und die mal analysiert hat, ohne die Antworten. Ich nehme das Buch als ein Buch wahr, das Dinge erklären möchte, wie Gesellschaft, wie bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft funktionieren, aber auch dazu anregen soll, die richtigen Fragen zu stellen. Wie wichtig ist es, die richtigen Fragen zu stellen für dich und gerade auch in dem Buch und welche Fragen möchtest du stellen?
Es wird ja an einer Stelle gesagt, dass die Kinder mit einer Frage die Erwachsenen immer wieder an ihre Grenzen bringen und das ist halt einfach warum. Ich glaube, das ist auch einfach die alles entscheidende Frage und die stellen sich ja Kinder noch relativ häufig. Also wenn Kinder all das Elend der real existierenden Welt sehen, dann fragen die ja permanent, was soll das? Warum ist das so? Die haben ja keine Antwort darauf und die Eltern eigentlich auch nicht. Die Eltern haben meistens nur Rechtfertigungen dafür, aber keine Erklärungen. Ja? Mhm. Also die haben dann irgendwie Rechtfertigungen von, was weiß ich, der Reiche ist so reich, weil er so viel Verantwortung hat oder so, was ein totales Unsinnsargument ist. Aber sie haben eigentlich nur Rechtfertigungen, aber keine Erklärungen. Und ich glaube, dass das einfach das Wichtigste ist und das, was Kinder auch so gut machen, ist, dass sie sich halt nichts für Gott gegeben oder Natur gegeben verklären lassen, sondern dass sie tatsächlich noch in der Lage sind, einen kritischen Gedanken zu fassen zur Welt. Das wird ihnen sehr, sehr gut abtrainiert. Ich lese gerade die Flüchtlingsgespräche von Brecht, so ein Exiltext von Brecht, und das ist ganz lustig, weil es gibt da so eine Passage über die Schule und da wird das eigentlich sehr schön beschrieben, wozu die Schule im Kapitalismus eigentlich dient, nämlich nicht dazu, solche kritischen Fragen zu stellen, sondern opportunistisch zu werden. Ja, also es gibt die Stelle, wo dann eigentlich so ziemlich explizit gesagt wird, man lernt nicht Wissen, sondern man lernt Wissen vorzutäuschen, beispielsweise in der Schule. Man lernt, wie man andere in den Senkel stellt. Man lernt, wie man den richtigen Leuten in den Arsch kriecht oder halt auch denen, denen man nicht wohlgesonnen ist, mal einen Streich spielt, ohne erwischt zu werden. Also diese ganzen Gehässigkeiten und die Ellenbogen auszufahren und alle anderen wegzuboxen, das lernt man in der Schule. Aber das kritische Nachdenken wird einem leider Gottes ja in der Schule oftmals eher abtrainiert, gerade in allem, was so Gesellschaftskunde oder so ist.
Jetzt könnte man Kinder auch mitnehmen, glaube ich, wenn man das Buch vorliest, auch ich kann mir vorstellen, bestimmte Situationen, die es im Buch gibt, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Was machen wir jetzt? Also es gibt eine Schieflage und wir müssen eine Entscheidung treffen. Wie finden wir eine Lösung darauf? Gibt es Zitat, kindliche Werden sind selten oder nie kapitalistisch. Bei der Waldfrage wäre das ja wahrscheinlich auch, für die ist das ein Ort, an dem sie spielen können, an dem sie Spaß haben. Sie denken nicht darüber nach, was würden wir denn von dem Wald haben, wenn wir da irgendwie Holz fällen würden und das verkaufen würden. Auch in der Schule, wenn ich mit Kollegen spreche und es gibt auch das Thema Kinderrechte, Mitbestimmung, wofür würdest du denn eigentlich demonstrieren? Da kommen Sachen auch wie, dass reiche Leute nur so viel Geld nehmen, wie viel sie brauchen und den Rest abgeben zum Beispiel. Na, das ist natürlich nicht das Hauptthema, aber neben Naturschutz und zu viel Müll und so, das sind so Themen auch, die Kinder beschäftigen. Hast du Lust, auch mit Kindern darüber ins Gespräch zu kommen? Ist sowas geplant, dass ihr sowas macht, auch in Schulen geht und mit Kindern sprecht oder was habt ihr für Rückmeldungen bisher? So.
Na, ich würde das sehr gerne mit Kindern auch ausdiskutieren, darauf hätte ich große Lust. Das ist ja einfach ein Ding davon, dass man uns halt einladen muss. Ne? Ich bin sehr bereit, das mit Kindern zu diskutieren, das Buch oder auch sonst politökonomische Gegenstände, und ich glaube, ich kann mich das schon auch ganz gut reinversetzen, dass ich die Probleme dann oder die Beispiele kindgerecht wähle. Das ist eine Sache davon, wer uns einlädt. Ich meine, das Buch ist jetzt sehr frisch erschienen, das heißt, die Einladungsliste ist noch relativ gering. Ne? Also wir sind jetzt bald bei den Falken eingeladen, das ist ja so ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband. Da sind wir aber nur bei einem Abend mit Gruppenleitern aus ganz Deutschland, das heißt, da sind dann leider keine Kinder dabei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn man uns irgendwie an Schulen oder so einlädt.
Ist diese Frage mit dem Warum, oder du hast gerade gesagt, Erwachsene benutzen oft Recht, also haben Rechtfertigung, aber selten Erklärung. Ist das auch eine Frage von Zeit, dass wir uns nicht mehr die Zeit nehmen für eine Erklärung bei der Frage Warum?
Ich glaube, dass viele mehr oder minder bewusst halt ihren Frieden machen mit den Verhältnissen, dass sie resignieren. Ja, also dass egal, ob sie es gut finden oder nicht, erstmal ist es so, sie sehen diese Welt, sie sehen sie als relativ unveränderlich, was ja auch insofern stimmt, als sie alleine sehr schwer veränderlich ist. Ne? Also ich meine, große gesellschaftliche Transformationen sind oftmals Sachen von vielen Jahren und Jahrzehnten, von vielen Menschen, die man hinter sich bringen muss oder neben sich bringen muss, sage ich mal, ein bisschen basisdemokratischer formuliert. Und dementsprechend ist es so, dass dann bei vielen Erwachsenen da keine große Hoffnung auf gesellschaftliche Transformation ist, weshalb man dann auch viele Rechtfertigungen der real existierenden Welt sich einleuchten lässt, weil es einen vielleicht auch bestätigt darin, dass die eigene Resignation eigentlich doch eine gerechtfertigte Sache ist. Und ich glaube, das ist einfach das größte Problem, ja, dass man diese Resignation hat, dass man die Welt akzeptiert, wie sie ist, und dass man dann auch keine Lust mehr hat, kritischer nachzufragen, weil man ja eh den Eindruck hat, man kann nichts dran rütteln.
Sind Kinder eigentlich die kritischsten Wesen, menschlichen Wesen, weil sie alles hinterfragen, auch gar nicht mal jetzt, ja vielleicht auch egoistisch, aus egoistischen Gründen, aber das ist ja erstmal egal, sondern dass sie einfach Dinge, die sie nicht verstehen, erfragen. Und Erwachsene das auch teilweise ja, aber sich besser überlegen, ob sie diese Frage stellen. Warum? Weil in der Erwachsenenwelt vielleicht entweder sie wissen, dass bestimmte Dinge passieren, oder sie auch einfach froh sind, diese Frage nicht stellen zu müssen, weil es auch eine mühsame Frage ist.
Also ich glaube, da spielen mehrere Sachen rein. Erstmal, warum das bei den Erwachsenen nicht so ist. Das eine ist diese Resignation, das andere ist aber auch wirklich, dass es ihnen richtig abtrainiert wurde. Also wenn man einfach durch so ein Ausbildungssystem geht, dann ist es ja doch so, dass man irgendwann dazu gezwungen wird, sich zu spezialisieren, beispielsweise auf einen Berufszweig und dass man dann sehr genau weiß, dass man, wenn man durchs Leben kommen will, dass man dann halt eigentlich gucken muss, dass man in einer Sache richtig gut wird, damit man halbwegs gutes Geld verdienen kann und so weiter. So. Und dass man also gegenüber dem Rest der Welt und dem, was es alles zu entdecken gäbe, relativ gleichgültig wird. Ne? Also und ich meine, gerade, ich meine, dann geht man jeden Tag arbeiten, pendelt dann eine Stunde hin, eine Stunde zurück, hat schon 10 Stunden von, sagen wir mal, 17, 18 wachen Stunden pro Tag hinter sich gebracht, muss dann noch sich um seine eigenen Kinder kümmern und so, da bleibt nicht mehr viel Zeit zum Lernen, zum Lesen, zum Nachdenken, da ist man geschafft, ja, also je älter man wird, je mehr man mit den Nöten des realen Lebens konfrontiert ist, desto weniger Möglichkeit hat man, sich damit auseinanderzusetzen. Und bei vielen Kindern ist es ja so, dass die Eltern zumindest versuchen, sie weitestgehend von diesen Nöten abzuschirmen, ihnen eine möglichst sorgenfreie Kindheit, wo sie nicht arbeiten gehen müssen, und all das, ihnen das zu bieten. Und wo sie auch sonst von den ganzen Hässlichkeiten des Lebens so ein bisschen abgeschirmt sind. Und dann ist da auch viel mehr Raum, sich all diese Fragen zu stellen. Ob Kinder das jetzt aus Egoismus oder Altruismus tun, würde ich sagen, das variiert immer relativ stark. Klar, Kinder können grausam sein, ja, Kinder können in Ameisenhaufen rumstochern, Kinder können mobben. Gleichzeitig, also das ist diese eine Seite, die Kinder halt haben. Die andere Seite besteht ja aber schon auch darin, dass Kinder sehr sensibel sein können und ein großes Gefühl für Ungerechtigkeiten haben. Das existiert sehr stark nebeneinander. Also ich bin nicht so ein Fan davon, dass man so eine Theorie hat von Kinder sind entweder grausam oder Kinder sind unschuldige Engel, sondern ich glaube, Kinder sind ein relativ unbeschriebenes Blatt und je nachdem und können sich in jede Richtung entwickeln und das ist dann eine Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse, der Familienverhältnisse, der Erziehung, was für Menschen dann am Ende daraus werden. Also ich bin kein Fan eines festen Menschenbildes, wie Kinder angeblich sind, aber es gibt zumindest diese Momente, die Kinder haben, dass sie altruistisch handeln, dass sie bereit sind abzugeben, dass sie im Alltag Ungerechtigkeiten oder Sachen, die sie halt schlecht finden, feststellen und da dann kritisch nachfragen. Und das ist auf jeden Fall noch deutlich mehr vorhanden, ja.
Ich würde mit dir einen Blick gerne in die Zukunft werfen. Wie geht's denn jetzt weiter? Ihr habt das Buch geschrieben, das Buch ist jetzt in den Buchläden. Du machst weiter deinen Podcast, beziehungsweise ja, bist damit eingebunden. Was werden jetzt für dich in nächster Zeit eine schöne nähere Zukunft für dich? Was schwebt dir so vor? Auch mit dem Buch vielleicht?
Gut, mit dem Buch hoffe ich natürlich, dass es viele, insbesondere junge Leserinnen und Leser findet, aber nicht nur, sondern auch gerne viele Erwachsene. Oder am meisten freue ich mich natürlich, wenn Kinder es mit Eltern zusammenlesen. Das ist ja eine sehr schöne familiäre Erfahrung. Ich hoffe, dass man eingeladen wird zu Lesungen, auch sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Also da bin ich für alles offen und zu haben. Für mich persönlich geht die Arbeit weiter, wie sie immer läuft. Ne? Ich meine, man podcastet 6-mal im Monat insgesamt mit allen Formaten, die man macht. Ich habe jetzt tatsächlich zusätzlich noch zu Wohlstand für alle mit einer sehr guten Freundin ein neues Projekt begonnen. Bei Studio Rot machen wir jetzt einen Podcast, der wird heißen Das gute Leben mit Lenzi und Ole und wir sprechen über das, was zum guten Leben so dazugehört und woran es häufig scheitert. Das wird ein großes neues Projekt.
Teaser, woran scheitert es denn?
Oft kann man jetzt vereinfacht sagen Kapitalismus, aber halt auch nicht immer, ne? Also das ist auch nicht alles, von daher gibt es auch viele Hässlichkeiten des Alltags, die nicht einfach nur an Kapitalismus liegen, sondern wo viele Menschen auch sonst unangenehme, schlechte Seiten haben, die sie hoffentlich überwinden eines Tages. Ich meine, es gibt von Marx ja dieses Zitat vom frühen Marx, wo er sagt, es gilt alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes und so weiter und so fort Wesen ist. Und darunter ist ja dann auch die Formulierung Verächtliches. Ja? Also es gilt alle Verhältnisse umzuwerfen, unter anderem in denen der Mensch verächtlich ist. Also wo er die ganze Zeit seinen Mitmenschen mit Hass und von oben herab und so weiter begegnet. Und das ist ja nicht einfach nur Kapitalismus, der die Leute so werden lässt. Klar, die Konkurrenzordnung tut schon ein gutes Stück dazu, aber es gibt schon viele andere, beispielsweise Diskriminierungsformen, die sehr hässlich sind und die nicht einfach mit dem Kapitalismus automatisch verschwinden würden. Über all solche Dinge sprechen wir da. Aber das klingt jetzt schon wieder so bierernst. Also eigentlich, es ist ein relativ lustiger Podcast und wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste und reden auch einfach über extrem viel Unsinn zeigen vielleicht auch mal eine etwas privatere Seite von uns als immer nur so diese bierernsten Podcaster. Und ich schreibe einen kleinen Essay-Band zum Thema Krieg noch. Das hätte ich mir jetzt vor einem halben Jahr auch nicht denken können, dass mich sowas erwartet.
Ja, nach einem Artikel, den du in der Zeit geschrieben hast, ne, bist du jetzt sehr gefragt beim Thema Krieg und Frieden.
Ja, und ich meine, es geht ja gar nicht jetzt darum, dass ich irgendwelche konstruktiven Hinweise habe, wie soll jetzt Krieg geführt oder Frieden geschlossen werden oder so, sondern ich habe ja so einen Text geschrieben, wo ich einfach gesagt habe, ich persönlich würde jetzt ungern für mein Land sterben, also würde ich lieber unter Fremdherrschaften etwas schlechteres Leben als heute führen, als jetzt für Deutschland mit der Handgranate in der Hand in Schützengraben zu ziehen, und das hat sehr viel Backlash gegeben, aber doch auch Interessenten gefunden auf dem Buchmarkt, und von daher werde ich dann so einen kleinen Band im nächsten Frühjahr da veröffentlichen. Stay tuned.
Ja, und zwei Fragen zum Abschluss, die zum Thema richtige Fragen. Wann kommt denn eigentlich die Talkshow von dir, Wolfgang M. Schmidt und Stefan Schulz, ihr drei, moderiert die Talkshow mit den richtigen Fragen? Mit viel Zeit für die Antwortenden und mit den richtigen Gästen. Wann kommt die denn eigentlich? Gut, die, ich glaube, Millionen wünschen sich die.
Ja, das wäre schön. Ich glaube, es ist ja
von
nicht
zwei
so.
Zwei bis Millionen.
Ich glaube tatsächlich, die meisten Leute, die heutzutage in Talkshows essen als Gäste, die würden ungern zu uns kommen. Das heißt also, eine klassische Talkshow mit den Leuten, die sonst kämen, wäre das nicht. Aber sobald jemand tatsächlich uns oder auch nur mich oder einen von uns moderieren lassen möchte, würde ich es natürlich immer sofort gerne machen. Also wahrscheinlich schwebt dir eher so Günter Gauss vor, vom Format her, also dass man interessante Fragen stellt und dann den Leuten einfach mal freien Lauf lässt in ihrem Redefluss.
Auch öfter die Frage, warum einwirft.
Ich hatte großen Spaß daran, sowas zu machen, aber ich glaube, mich würde keine etablierte Institution sowas machen lassen, was auch okay ist. Ich glaube, das ist ein relativ wechselseitiges Verhältnis von Skepsis, was da vorherrscht. Aber das hindert einen ja nicht daran, eigene Projekte zu machen, denn das ist ja schon das Wunderbare an dieser sehr fragmentierten modernen Medienöffentlichkeit, dass sie wirklich relativ durchdemokratisiert ist, dass jeder sein Zeug senden kann und dann mal gucken kann, ob sich jemand dafür interessiert. Und da bin ich, da ich ja wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte Lebenserwartung vor mir habe, wenn ich nicht vorher für die BRD in den Schützengraben muss, dann ist es eigentlich doch am Ende des Tages so, dass ich da vielleicht noch ein paar Projekte anstoßen kann, mal sehen.
Ja, ich kam jetzt auch drauf, weil ich glaube, Wolfgang Schmidt hat es mal gesagt, er würde sich nicht zu Land setzen können, weil er hätte das Gefühl, er würde die Komplexität seiner Argumentation würde einfach nicht, es wäre nicht möglich, das so schnell prägnant und gleichzeitig umfassend zu äußern, und das fand ich sehr tragisch eigentlich. Also nicht, dass er nicht zu Lanz möchte, das kann ich gut verstehen, aber dass das in so Talkshows, die es einfach in groß gibt, nicht möglich ist.
Ja, das stimmt, aber ich würde trotzdem hingehen.
Ja.
Also ich meine,
okay.
Es kann einem.
Bist ja nicht eingeladen.
Es kann einem, genau, ich bin ja eh nicht eingeladen, aber würde man es tun, würde ich natürlich kommen. Ich meine, klar, mir ist selbst völlig klar, ich kann da nicht in der Breite argumentieren, wie ich das gerne würde. Da hat man dann ja genug nette Leute neben sich sitzen, die einem zusätzlich zu Markus Lanz noch alle 3 Sekunden ins Wort fallen wollen. Aber man nimmt ja erstmal, finde ich, jede Bühne mit, die sich einem bietet. Also ich meine, das ist kostenlos. Im Gegenteil sogar, ich glaube, man wird ganz gut bezahlt als Studiogast in so einer Sendung. Von daher, ich sehe überhaupt keinen Grund darin, da nicht hinzugehen.
Hat dich eine Einladung in den Presseclub überrascht?
Nee, in dem Fall gar nicht so sehr, weil ich ja in Karlsruhe beim Verfassungsgespräch war vor ziemlich genau einem Jahr und da dann schon die Redakteurin gesagt hat, dass sie mich eventuell mal einladen würde, und ja, das war toll. Also ich meine, das sind sehr nette Leute tatsächlich, also sehr freundlich, sehr höflich, wahnsinnig gut organisiert. Also es passiert sehr selten, dass man so gut organisiert einfach einen Auftritt irgendwo hat, ja. Also sie buchen einem alle Tickets, machen alles möglich, buchen einem ein gutes Hotel, was paar Minuten vom Hauptbahnhof, paar Minuten vom Studio zu Fuß weg ist. Das heißt, man ist wirklich rundum glücklich umsorgt, und ich kann es jedem nur empfehlen, sich mal einen Presseclub einladen zu lassen.
Die letzte Frage, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Du weißt jetzt, warum ich dich stelle, aber das verraten wir natürlich nicht.
Doch, verraten wir. Mahnen, weil auf Twitter hauen sich die Leute jetzt wieder die Köpfe ein, irgendwie, ob Sommer oder Herbst besser ist. Und ich denke mir so,
das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ach so, was meintest du denn?
Nee, das sage ich dir nicht.
Ach so, nee, dann
musst du auch nochmal drüber nachdenken.
Okay, Tatsächlich ist es so, ich war eigentlich immer ein totaler Sommerfanatiker. Und mittlerweile ist es aber so, weil mein Leben ja gar nicht mehr so aussieht wie früher, dass man irgendwie so sagt, ich bin Schüler und ich kriege Kitze frei um 12.30 Uhr und dann gehe ich ins Freibad, sondern das Leben sieht eher so aus, man sitzt in seiner Wohnung im dritten OG und liest und schreibt und podcastet. Das heißt, da ist der Sommer eigentlich gar nicht mehr so geil. Und von daher bin ich jetzt eigentlich gerade wahnsinnig froh über den Herbsteinbruch. Einerseits, weil es kühler wird, andererseits, weil es auch wieder modischer wird. Es ist ja schon ein bisschen entwürdigend, immer so in kurzen Hosen rumzulaufen. Und jetzt kann ich endlich wieder Mantel tragen. Also ich bin alles in allem doch sehr für diesen milden Herbst, wie er jetzt gerade die paar Tage ist, zu haben.
Was diese Frage mit dem Buch Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut zu tun hat, das könnt ihr alle selbst rausfinden. Ole weiß das nämlich auch noch nicht. Und zum Schluss darfst du eine Musik und eine Buchempfehlung geben. Gibt's da was, was du gerade gehört hast oder was du gerne empfehlen möchtest?
Also als Kinderbuchempfehlung würde ich mal Tim Thaler mitgeben.
Oh, schön.
Ich finde Tim Thaler, wir haben dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, eine Literaturfolge, und die ist auch nicht hinter der Paywall. Das heißt, die kann man sich einfach auf YouTube anhören.
Nee, das war auch eins meiner Lieblingsfilme, aber ist schon lange her, ja.
Und das ist halt ein sehr gutes kapitalismuskritisches Kinderbuch, was nicht so systematisch kapitalismuskritisch ist, aber doch einfach so ein paar gute Momente auf eine lustige Weise einfängt und doch auch sehr komplizierte Sachen doch auch einfach macht für Kinder. Deshalb mag ich einfach Tim Thaler gerne. Deutlich lieber jetzt so als Momo beispielsweise. Ich finde, Tim Thaler ist das deutlich bessere kapitalismuskritische Kinderbuch. Und die 80er-Jahre-Serie dazu, die ist halt auch so kultig, die lohnt sich heute immer noch zu sehen. Und musikalisch fällt mir eigentlich gerade relativ wenig ein. Ich meine, ich bin jetzt, ist ja wieder eine Weile her, dass ich bei dir im Podcast war, tatsächlich das größte Erweckungserlebnis war für mich. Ich meine, ich habe ja damals schon gesagt, wahrscheinlich, dass ich Wagner liebe. Aber ich bin jetzt seit so einem halben Jahr in so einem Ringfieber. Also ich höre viel Wagners Ring, was ich früher gar nicht so viel gemacht habe, und finde das mittlerweile eigentlich am interessantesten von den ganzen Wagner-Sachen. Das hat mir irgendwie jetzt im letzten halben Jahr diebische Freude gemacht, und ich kann immer noch nicht aufhören, das mir regelmäßig anzuhören.
Witzig, dass du Tim Thaler gesagt hast, weil ich habe tatsächlich in den letzten Tagen oft daran gedacht, dass ich das auch erwähnen möchte in diesem Interview. Bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber du hast es erwähnt. Sehr schöner Abschluss. Zu Gast war heute Ole Newman. Danke für das Gespräch.
Ja, danke, es war mir ein Fest.